Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Folge ist der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und der David. Hallo David.
Hallo Lukas, hallo Jan. Vielen Dank.
Ja, der David ist ein weiteres Mal bei uns im Podcast zu Gast. Ich glaube jetzt mittlerweile zum fünften Mal. Und wir werden ein weiteres Mal über den Jahresabschluss der Fortuna sprechen, ein bisschen auf die Finanzen schauen, aber natürlich eben mit diesem großen Fokus auf den Jahresabschluss 2025, gerade eben auch im Hinblick auf die Mitgliederversammlung jetzt am kommenden Sonntag. Ja, natürlich haben wir uns dazu auch ein bisschen was überlegt. Also wir wollen grob ein bisschen darüber sprechen, wie, glaube ich, auch im letzten Jahr, wie die Fortuna normalerweise so einen Abschluss kommuniziert, werden dann halt eben auf die Besonderheiten schauen, die uns da bisher so aufgefallen sind. Also was ist positiv, was ist negativ, was sind vielleicht eben auch wirklich Probleme, werden natürlich eben auch über das Thema Fortuna für alle sprechen müssen und ja, vielleicht auch nochmal über dieses spezielle Thema Corona-Hilfen. Und ja, bevor wir dann jetzt gleich reinstarten, glaube ich noch ein oder zwei Sätze von dir, Jan.
Ganz kurz nur, wir haben ja Rückmeldungen bekommen wegen unserer Tonprobleme und deren wir uns bewusst sind. Wir haben da jetzt mal Veränderungen vorgenommen und hoffen, dass die jetzt auch ziehen. Wenn ihr da weiter, also das war sehr hilfreich, das Feedback, und vollkommen zu Recht auch die Hinweise. Also immer gerne auch diese, ne, sagt, wie dann euer Hörerlebnis ist, wenn das irgendwie ein Problem ist. Schreibt uns das gerne. Da sind wir sehr offen für und versuchen hier noch weitere Besserungen vorzunehmen. Wir hatten einen großen Softwarewechsel im Sommer und da ist noch das ein oder andere Rädchen nicht ganz geschmiert. So ähnlich wie bei der Fortuna vielleicht. Sportlich wie finanziell? Fragezeichen, man weiß es nicht. Aber das Finanzielle, da nähern wir uns zumindest in der heutigen Folge dem. Und vielleicht steigen wir dann auch gleich mal ein, David. Der erste Punkt ist, das war dir letztes Mal ja schon sehr wichtig, ist diese Kommunikation. Auch wann Sachen kommuniziert werden. Und immer wieder Thema war diese Mitgliederversammlung oder halt auch dieses Treffen, wo sich Mitglieder im Haus der Jugend treffen können, um darüber zu sprechen, wie die Finanzsituation ist. Es gibt zwei Veröffentlichungen, wo eben über Finanzen gesprochen wird. Das eine ist Pressemitteilung, grobe Übersicht. Und dann sehr viel später kommt eben der Gesamtjahresabschluss vor der Mitgliederversammlung. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen und auch sagen, was ist eigentlich der zentrale Unterschied zwischen dieser ersten Meldung, die es gibt, und dann den vielleicht auch tiefergehenden Zahlen?
Ja, vielen Dank. Das ist eigentlich vergleichbar wie mit dem letzten Jahr. Also wir haben eine Abfolge von, es beginnt mit der Pressemitteilung, das war dieses Jahr am 9.10., wo nach meiner Einschätzung schon mal das Ganze eingeordnet wird, natürlich vom Vorstand der Fortuna, und das dann in der Regel aufgenommen wird von der Bild-Zeitung und Rheinischen Post, also Bild-Zeitung Düsseldorf. Diesmal habe ich jetzt noch eine Meldung vom WDR gefunden. Aber am 9.10. haben wir Mitglieder nur diese E-Mail, die auch gleichbedeutend ist mit der Pressemitteilung, können das aber noch nicht wirklich verifizieren. Das können wir erst, das ist in dem Fall 7 Tage später, am 16.10. Da bekommen wir wieder eine E-Mail mit der Einladung zur Mitgliederversammlung. Und wenn wir uns dann einloggen, unser Portal heißt ja Blog F95, dann finden wir auf Seite 2 Bilanz G&V, also quasi den Jahresbericht. Das ist aber nicht die kommentierte Fassung. Wir hatten es letztes Mal ja schon besprochen. Idealtypisch fände ich, wenn mit der Pressemitteilung auch an uns die Zahlen kommen. Die kann ja nur geschrieben werden, wenn die Zahlen schon vorliegen. Deswegen weiß ich Stand heute nicht, also warum wir noch 7 Tage darauf warten müssen. Und es kommt dann eben über diesen Blog F95, da weiß ich nicht, wie viele sich einloggen, das kann ich nicht einschätzen. Und dann am 21.10., das ist, was du gerade angesprochen hast, Jan, da gab es das Mitgliederforum mit dem Herrn Hovemann. Das sehe ich extrem positiv, dass die Mitglieder da die Chance haben, Fragen zu stellen. Da würde ich mir nur in der besten Welt wünschen, dass wir dann auch den vollen Jahresabschluss haben. Der wurde diesmal angekündigt mit November, Anfang November 2025, also ohne genaues Datum. Den habe ich dann runtergeladen, mir glaube ich wirklich am 1. oder 2. November. Ich weiß nicht, wann er wirklich veröffentlicht worden ist. Nach meiner Kenntnis gab es da keine Informationen, zum Beispiel per E-Mail. Und das ist eigentlich das beste Dokument, was wir bekommen. Wir bekommen super Informationen, nur der komplette Jahresabschluss, der ist geprüft. Das heißt, die Kommentierung ist auch geprüft, die ist sehr sachlich. Ich glaube auch, die Fortuna hat eine gute Finanzabteilung, weil der für mich gut nachvollziehbar ist. Nur glaube ich, dass wenn wir auf Augenhöhe kommunizieren wollen, dann bräuchten wir vor diesem Treffen, was ich positiv sehe mit dem Herrn Hovemann, bräuchten wir schon diese kommentierte Fassung. Zumindest bräuchte ich die. Vorher haben wir zum Beispiel gar kein Gefühl für den Ausblick. Also der Ausblick ist nicht Teil dieser vereinfachten Bilanz und G&V, die wir vorher bekommen.
Nee, und ich glaube, zu diesen Ausblicken und diesem Punkt, da nähern wir uns ja jetzt quasi allmählich. Also auch das kann man, also es wird schon gut kommuniziert, aber es gibt auch hier noch Luft nach oben. Vielleicht kann man das sagen. Kannst du, hast ja auch schon die RP und die Bildzeitung genannt, vielleicht so ein bisschen auch sagen, was die Medien da rausziehen aus so einem Bericht, und vielleicht kann man dann das halt im weiteren Laufe unseres Gesprächs auch die Unterschiede zu deiner Einschätzung herausarbeiten, oder du kannst ja vielleicht auch schon eine Einschätzung geben, einen kleinen Teaser, wo du jetzt vielleicht siehst, da hätte man auch nochmal anderen Schwerpunkt legen können.
Ja, also ich weiß in den Fällen nicht von, in dem Fall war es auch der WDR, der berichtet hat. Ich weiß nicht, was deren Informationsbasis ist. Also haben die zum Beispiel schon eine kommentierte oder nicht kommentierte Fassung des Jahresabschlusses. Die haben wir zu dem Zeitpunkt nicht, wenn die Pressemitteilung rausgeht. Entsprechend, also ich nehme jetzt an, die haben die nicht. Das fände ich zumindest komisch, wenn die einen Informationsvorteil gegenüber den Mitgliedern haben. Dann ist es natürlich auch entsprechend schwer, das Ganze einzuordnen, weil ich habe ja eigentlich nur die Pressemitteilung vorliegen. Das sieht man auch bei der WDR-Meldung, die, da würde ich sogar einen Tipp abgeben, ist mit ChatGPT geschrieben, weil es dann inhaltlich ein bisschen krumm wird. Bei der Bild-Zeitung und Rheinischen Post habe ich das Gefühl, dass sich sehr stark angelehnt wird, also eben beim WDR auch, an die Pressemitteilung. Und dann Nachrichten von der Pressemitteilung 1:1 übernommen werden. Also bei der Rheinischen Post und das bei der Bildzeitung am gleichen Tag berichtet, wie die Pressemitteilung rauskam, wurde dann von diversen Kosteneinsparungen gesprochen. Also das ist die Rheinische Post. Da glaube ich, da könnte man einen detaillierteren Blick drauf finden, also ob das wirklich alles so stimmt. Und bei der Bildzeitung wurde gesagt, Thun macht Fortuna die Kasse voll. Das finde ich, ist natürlich Boulevardsprache, aber hier gab es eine qualitative Wertung, die glaube ich so nicht in der Pressemitteilung zu finden war, weil unser Gewinn von über 2 Millionen, der sehr positiv ist, der kommt im Wesentlichen, oder ich würde sagen sogar nur über den Transferüberschuss. Also hier gab es schon eine entsprechende Einordnung, die nach meiner Einschätzung korrekt war. Ich würde nur, wenn ich das noch sagen darf, Entschuldigung, ich hatte auch geguckt, wer die Artikel geschrieben hat, das sind Sportjournalisten. Fortuna ist ja dann doch im Vergleich zu anderen Themen Nischenbereich. Ich könnte mir vorstellen, dass die Sportjournalisten eben sich nicht so tief mit den Finanzthemen auseinandersetzen sonst. Und das sieht man aus meiner Sicht auch dann in der Bewertung beziehungsweise in der sehr starken Anlehnung an die Pressemitteilung.
Mein Eindruck ist auch, dass in diesen Meldungen, die dann halt quasi nach der Pressemitteilung kommen, auch gar nicht mehr eine Tür drinsteht, dass halt noch eine Anpassung vorgenommen werden könnte von den Journalisten. Also wenn man sagt, das sind halt die vorläufigen Zahlen und wir warten, aber es müsste eigentlich noch eine Nachberichterstattung nach der Veröffentlichung des Gesamtberichtes kommen. Also so ein Türchen wird gar nicht geöffnet, sondern es wird quasi gesagt, wir wissen jetzt schon alles, oder es wird suggeriert, man wüsste alles und mit diesem Bericht ist es auch dann vorbei, die Berichterstattung über die Zahlen.
Ja, das Ist auch meine Einschätzung, ja. Ich weiß, wie gesagt, fairerweise, ich kann nicht einschätzen, ob die den Vollzugriff haben, aber würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass sie ihn nicht haben.
Ja, dann lass uns doch reingehen vielleicht in das, was du vorbereitet hast. Also die Ausgangssituation vielleicht schildern und in diesen, also auch von der Kommunikation weitergehen. Ja, also was macht der Verein eigentlich jenseits von Pressemitteilung und was wissen wir und was steht dann in den Zahlen eigentlich drin? Genau.
Ja, also wenn man sich die Pressemitteilung anguckt, ich habe die in Vorbereitung auf dem Podcast mir nochmal angeguckt, habe ich das Gefühl, dass es jetzt eine Wertung der Sprache, dass sie weniger euphorisch ist eigentlich als die letzte, obwohl wir dieses Mal einen deutlich höheren Gewinn haben. Diesmal wird gesprochen eben aus einem Zusammenspiel von hohen Transfererlösen, das ist ein objektiver Fakt. Es wird auch von einer nachhaltigen Umsatzentwicklung gesprochen durch strategische Ausrichtung. Was aber diesmal betont wird, schon in der Pressemitteilung, sind Herausforderungen aus der Kostenstruktur. Und das ist für mich etwas Neues. Das ist aber auch etwas, was wir das letzte Mal besprochen hatten. Das heißt, ich sehe das positiv, dass das hier auch dargestellt wird. Abgestellt wird hier auf hohe Spieltagskosten. Und dass diese weiter steigen werden und dass hier Einsparmaßnahmen vorzunehmen sind für die Zukunft. Und für mich liest das, also wenn man jetzt den ganzen Text sich anguckt, das scheint so ein bisschen ein Konflikt zu sein. Also der Einstieg, der sehr positiv ist. Und dann kommt aber dieser Abschnitt zur Kostenstruktur.
Sie kommen ja eigentlich auch von einem, das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, ziemlich hohen Ross, was die Finanzdinge angeht. Also wir erinnern uns noch an Äußerungen von Hovemann auf der letzten Jahreshauptversammlung, das Festgeldkonto, das er jetzt Herrn Hoeneß wissen lässt, dass es die Fortuna auch hat. Also es ist ja schon mal interessant, wenn du sagst, dass hier ein bisschen abgerüstet worden ist zum Teil. Aber genau, vielleicht kannst du hier auch nochmal irgendwie sagen, was vielleicht sich dahinter verborgen hat, hinter dem, was Hovemann da angekündigt hat oder halt verlautbart hat mit Festgeldkonto und den satten Geldern, die jetzt bei der Fortuna irgendwo liegen und dem, was man vielleicht dann halt auch weiter herausarbeiten kann in dem Bericht. Ja,
sehr gerne. Also das ist eine Aussage, die mir auch sehr, sehr aufgefallen ist in der letzten Hauptversammlung. Das steht nicht im Protokoll, aber ich erinnere mich daran. Ich meine, er hätte so gesagt, Herr Hoeneß, wir haben jetzt auch ein Festgeldkonto. Für mich ist, also ich arbeite im Finanzbereich, ist Festgeld ein eher überholtes Instrument, weil ich langfristig das Kapital dort binde. Und da gibt es modernere Instrumente wie Geldmarktfonds. Die haben auch mehr Flexibilität, sind risikoärmer. Ich werde hier natürlich nicht ins Detail gehen. Nur damit sollte ich eigentlich mindestens den Interbankensatz erzielen. Der wäre in dieser Vergleichsperiode ungefähr 3% gewesen. Das habe ich in der Vorbereitung mir angeguckt. Und Fortuna hat jetzt auf dem Bank 11,2 Millionen gehabt. Vielleicht für alle Hörer nochmal, es ist ein Unterschied, was ich auf dem Konto habe und der Wert des Vereins. Der Wert des Vereins ist das Eigenkapital, aber ich kann trotzdem mehr Geld auf dem Konto haben. Jetzt sehr vereinfachtes Beispiel, einfach wenn ich einen Kredit aufnehme. Das ist hier nicht der Fall. Das sind teilweise versiegelte Corona-Gelder, würde ich jetzt mal sagen, die wir schon bekommen haben, aber aufgrund von Rechtsstreitigkeiten nicht verwenden. Und auf diese 11,2 Millionen haben wir 270.000 Euro Zinsen, verdient also knapp unter 2,5%. Also wenn wir jetzt super vereinfacht rechnen und sagen, auf dem Bankkonto hat sich kaum was getan, also der Anfangsbestand war 11,3 Millionen, wir sind geendet bei 11,2. Wir wissen natürlich nicht, was unterjährig passiert ist. Aber dann wäre eigentlich das Ziel gewesen, mindestens den Interbankenzins von 3% zu erzielen. Wir haben aber 2,5% erzielt. Aber nochmal da der Einschub, dass ich das nicht wirklich bewerten kann, weil ich jetzt nicht weiß, was unterjährig alles passiert ist. Nur das ist für mich jetzt überraschend, dass den Begriff Festgeld in den Forderungen zu stellen, weil ich den eher als veraltet ansehe. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Fortuna gar nicht Festgeld einsetzt und das einfach ein Begriff ist, geprägt durch FC Bayern, womit die Leute in Deutschland dann was Positives verbinden. Ich hoffe aber, dass moderner bei Fortuna gearbeitet wird, also mit moderneren Instrumenten. Und nochmal zu deinem Ausgangspunkt, warum müssen wir Kosten einsparen, wenn wir Geld auf dem Konto haben? Weil das kein permanenter Zustand ist. Also wir müssen noch Gelder für Transfers bezahlen. Wir haben jetzt Geld unter anderem von Corona da liegen. Da hoffen wir, dass wir das behalten dürfen. Also wir sollten eher auf das Eigenkapital fokussieren, als jetzt auf das, was gerade auf dem Konto passiert. Und erfreulicherweise, da kommen wir wahrscheinlich später noch zu, haben wir das Eigenkapital deutlich erhöht. Wir sind jetzt bei 3,5 Millionen, aber nochmal zur Einordnung, auf dem Konto aktuell liegen 11,2 Millionen, also es sind unterschiedliche Zahlen. Aber wir sollten wirklich, und das finde ich positiv, wie es in der Pressemitteilung steht, das Thema Kosten angehen. Das können wir vielleicht später auch nochmal detailliert diskutieren, welche Unterpunkte es da geben kann.
Ja, es gibt ja immer noch einen Punkt, der dann trotzdem über allem schwebt, der die Fortuna seit Jahrzehnten fast schon, ja doch, seit de facto Jahrzehnten begleitet. Dieser Kölmel-Deal, der jetzt auch noch bis 2037 verlängert worden ist, darüber haben wir uns ja vorher auch schon ausgetauscht. Und man kann ja sagen, wenn man die 11,3 Millionen auf dem Konto hat, warum muss man dann halt an Kölmel immer noch Gelder aus dem DFB-Pokal geben und natürlich aus den zu erwartenden UEFA Cup und Champions League Einnahmen auch noch?
Ja, das ist natürlich, also ich gebe dir erstmal im Fazit recht. Es ist natürlich immer rückblickend einfach zu sagen, wir haben jetzt dieses Geld. Da, mit diesem Erfolg hat man wahrscheinlich nicht gerechnet, dass man diese Barmittel dann hat. Ansonsten ist das natürlich ein Deal, der nach meiner Erinnerung auch eher großspurig kommuniziert worden ist. Also ich meine, Herr Hovermann hat da in der Hauptversammlung von der Schubkarre gesprochen, wenn Geld aus dem Europapokal kommt und das an Köln zu geben. Jetzt hatten wir in Anführungszeichen das Luxus-Pech, dass wir ja dann im ersten Jahr, wo dieser neue Vertrag gegolten hat, direkt dieses erfolgreiche DFB-Pokaljahr hatten, wo wir 15% der Pokal-TV-Gelder abgeben müssen. Und das waren halt dann direkt 660.000. Und das ist ein extrem hoher Betrag. Man wird hoffentlich häufiger in dieses Luxusproblem fallen. Es ist wohl leider eher unwahrscheinlich. Trotzdem müssen wir bedenken, dass wir ja im Erstligafall 1,5% der Erstliga-Fernsehannahmen abgeben müssen. Und du hast ja gerade gesprochen von einer Zeitperiode von 14 Jahren. Und wir sind schnell bei einem Betrag von 450.000. Darauf ist der ja gekappt im Erstligafall. Das sind jetzt sehr viele Zahlen. Ich habe mal eine Modellrechnung gemacht. Wenn wir durchschnittlich erfolgreich sind wie die letzten 10 Jahre, dann wäre die Verzinsung dieses neuen Kölmel-Deals, wo wir 3,7 Millionen plus 2,7 Millionen einsparen. Es ist dann das Ganze wird unterschiedlich behandelt und verzinst. Das überspringe ich jetzt mal. Würde ich in dieser Modellrechnung basierend auf historischen Erfolgen eine Verzinsung von 4-7% erwarten. Und das ist eine relativ hohe Verzinsung. Da muss man nur positiv sagen, wir bezahlen ja nur, wenn wir sportlich erfolgreich sind. Also entsprechend ist das schon sehr sinnvoll strukturiert. Ich glaube, was ich mir wünschen würde in dem Fall, und ich habe ja gerade gesagt, das kann man auch positiv sehen, eben mit dieser Verknüpfung sportlichen Erfolg, dass man, bevor man so eine langjährige Verpflichtung eingeht von 14 Jahren, könnte ich mir vorstellen, dass es in dem Fall sinnvoll ist, auch ein Mitgliedervotum einzufordern, um dann auch, denke ich mal, mehr Verständnis für die Entscheidung zu holen durch einen Mehrheitsentscheid bei entsprechenden Mitgliederforum.
Ja, dann würde ich vorschlagen, Ich glaube, wir dieses Kömmel-Thema lassen wir dann erstmal liegen und wenden uns dann mit Sicherheit im nächsten Jahr auch nochmal
die nächsten 12 Jahre Zeit, uns jedes Jahr darüber zu unterhalten.
Ja. Absolut. das wird uns wahrscheinlich noch alle bis ins Grab begleiten. Ende mit dem Kölmel erstmal für heute und dann macht es wahrscheinlich Sinn, jetzt wirklich mal in den Abschluss selber reinzugucken. Und ich meine, es wird wahrscheinlich auch einige, die hier zuhören, geben, die sich den Abschluss gar nicht angeschaut haben. Von daher glaube ich, irgendwie das Allerwichtigste ist ja irgendwie immer erstmal, wie ist denn letztendlich dann wirklich das Abschlussergebnis? Da geht Fortuna mit 2,1 plus raus, was ja irgendwie erstmal sehr positiv ist oder sehr positiv zu sein scheint. Wie kann man denn sagen, wie sich dieser Jahresüberschuss eben ergibt, gerade eben auch im Vergleich mit dem Abschluss letztes Jahr? Also was sind da die Haupttreiber für?
Und kann man auch zum Zeitraum was sagen? Weil es geht ja nicht vom 1.1. bis zum 31.12., sondern was ist nochmal der Zeitraum, um den es hier geht?
Ja. Ja, vielen Dank. Beide Fragen, das ist auch ein wichtiger Punkt von dir. Jan, in Bezug auf was wir hier angehen, welchen Zeitraum, da gehen wir an immer Juni bis Juni. Vermutlich ist es so strukturiert, weil das in die Saisons reinpasst. Also wir gucken uns jetzt an Juni 2024 bis Juni 2025. Deswegen, das werden wir auch später hören, sind gewisse Transfers inkludiert und andere wieder exkludiert. Erstmal möchte ich sagen, dass es so ist, wie er eben gesagt hat, dass es erstmal nur positiv ist, dass wir einen Gewinn haben von 2,1 Millionen. Und im Vergleich zum Vorjahr ist das eine deutliche Steigerung des Gewinns. Nur um zu sagen, wie wirkt das jetzt aufs Eigenkapital? Also ein Gewinn zahlt ja quasi auf den Wert des Unternehmens und dann dafür nennt man das Wort Eigenkapital ein. Das Eigenkapital ist jetzt insgesamt bei 3,5 Millionen. Das heißt, wir haben eine Steigerung geschafft nur in diesem Jahr von 146%. Also das ist eine massive Verbesserung. Wir hatten vorher eine Fremdkapitalquote. Also wie viel unseres Vermögens ist durch Fremdkapital, vereinfacht gesagt Schulden, finanziert? Da hatten wir vorher 96%. Also fast alles mit Fremdkapital finanziert. Jetzt haben wir in Anführungszeichen nur noch 90%, was immer noch sehr hoch ist, auch im Liga-Vergleich. Aber es ist eine sehr schöne Entwicklung. Darüber kann man sich auf jeden Fall erstmal im ersten Schritt nur freuen. Wenn wir uns jetzt angucken, das war ja auch die Frage eben, wie kommt das zustande? Die 2,1 Millionen, die wir erwirtschaftet haben von Juni bis Juni, die kommen im Wesentlichen über den Transferüberschuss. Das ist wie im Geschäftsjahr davor ein wenig komplizierter, weil wir ja im Vorjahr hatten wir den Scholles-Transfer, jetzt haben wir den Engelhardt-Transfer. Da sehen wir im Umsatz erstmal sehr viel Bewegung nach oben, weil wir ja einen großen Teil dieses Transfererlöses bei Engelhardt und Scholles nochmal da leider Geld an anderen Vereinen durchreichen müssen. Das heißt, wir haben jetzt, wir gucken uns den Umsatz an, unglaubliche Einnahmen von 12,3 Millionen aus Transfers. Das sind Engelhardt, Tanaka und Uchino. Nur wir haben diesen Effekt eben des Weiterreichens und deswegen müssen wir davon 5,9 Millionen Kosten abziehen. Das heißt, der Transferüberschuss ist 6,4 Millionen. So, vergleichen wir jetzt nur diese beiden Zahlen. Wir machen aus 6,4 aus Transfers nur 2,1. Hört sich das noch zu negativ an, weil wir haben nochmal einen großen Effekt, der auch ein Sondereffekt ist. Das ist der Vermögensgegenstand aus Corona-Geld 3 plus und 4. Da kann ich euch nicht erklären, was 3 plus und 4 heißt. Das ist eine Kommentierung, die ich aus dem Jahresabschluss aus der kommentierten Fassung genommen habe. Die Bild-Zeitung hat aber immer von 1,3 Millionen gesprochen, also sollte in Richtung dieser Zahl sein. Und das ist, wir hatten ja schon im Jahr davor das Thema Corona 1,7 Millionen Geld, das wir schon bekommen haben und in der Vergangenheit als Gewinn gebucht haben, was aber wegen der Rechtsstreitigkeiten fraglich wurde. Wir hatten aber im letzten Jahr immer noch einen Vermögensgegenstand für andere Corona-Hilfen drin. Also auch da hatten wir in der Vergangenheit schon den Gewinn gebucht, vermutlich im Corona-Jahr. Und jetzt drehen wir diesen Gewinn quasi neutral zurück. Wir hatten in einer Periode den Gewinn der 1,3 Millionen, in einer anderen auch die 1,7. Die 1,7 haben wir im letzten Jahr 2024 bereinigt. Jetzt bereinigen wir die 1,3. Für 1,3 haben wir nie Geld gesehen. Aber wir haben das als quasi Forderung, buchhalterisch Vermögensgegenstand, in der Bilanz stehen gehabt. Die sind jetzt draußen. Das heißt, wir haben kein Corona-Risiko mehr in der Bilanz stehen. Wenn wir noch einen Euro bekommen aus dieser Rechtsstreitigkeit, dann ist es zu 100% ein Gewinn, was sehr positiv ist. Ich muss aber sagen, dass ich im letzten Jahr in der Hauptversammlung oder auch in der kommentierten Fassung übersehen habe, das will ich nicht ausschließen, dass wir noch dieses verbleibende Risiko von 1,3 Millionen haben. So, und das ist jetzt im ersten Schritt super, dass das weg ist. Im zweiten Schritt frage ich mich halt, haben wir wirklich transparent über dieses Risiko von 1,3 Millionen gesprochen? Das ist extrem viel Geld, also nochmal, Eigenkapital von uns ist 3,5 Millionen und wir reden hier über 1,3 Millionen. Im Verhältnis ein extremer hoher Betrag, der jetzt in diesem sehr positiven Jahr mit einem Transferüberschuss von 6,4 Millionen sehr schön abgefedert wird. Dass er gar nicht so sehr auffällt. Nur zum Glück hatten wir eben diesen Transferüberschuss. Wenn ich jetzt, also wir hatten die 2,1 Millionen Jahresüberschuss, wenn ich jetzt aber diese beiden Sondereffekte, Transferüberschuss 6,4 und Corona Ausbuchen des Vermögensgegenstand 1,3 rausnehme, dann würde ich sagen, wir sind immer noch bereinigt bei minus 3 Millionen. Also das heißt, aus eigener Kraft schaffen wir keine schwarze Null, sondern wir müssen diese 3 Millionen negativ immer überbrücken mit einem Transferüberschuss. Und das in einem relativ erfolgreichen Jahr. Wir hatten ja sehr hohe TV-Einnahmen. Ich finde auch ein großer Erfolg ist Werbung und Handel. Das können wir vielleicht auch später besprechen. Und für mich auch Zuschauer, ein sehr großer Erfolg. Zwar niedriger, aber deutlich höher als erwartet, zumindest aus meiner Sicht. Wir haben aber auch 0,5 Millionen aus Mitgliedsbeiträgen. Wir bezahlen ja alle mehr Mitgliedsbeiträge. Das ist schon ein sehr hoher Betrag, der das Ganze auch abfedert. Nur die große Nachricht, die ich sagen würde, wichtig hier ist, 2,1 Millionen Jahresüberschuss, super, erhöht das Eigenkapital, klasse. Nur die Frage, ist das Ganze nachhaltig, wenn wir doch auf sehr hohe Transferüberschüsse angewiesen sind?
Was siehst du denn für Werte? Was siehst du denn für Werte, die vielleicht auch gerade da in die richtige Richtung laufen? Also so, dass wir uns gerade vielleicht auch Stück für Stück vielleicht ein bisschen unabhängiger eben von diesen hohen Transferüberschüssen machen könnten. Gibt es da welche?
Ja, also die positiven Entwicklungen, die ich mir notiert habe, ist, dass wir bei den Zuschauern 0,7 Millionen verloren haben. Das hört sich ja erstmal negativ an. Wie kann man das positiv sehen? Aber wir haben ja ein Fortuna für alle Spiel mehr. Das heißt, da verlieren wir nochmal 700.000, das sind die schon. Aber wir haben ja auch diesmal kein Relegationsspiel gehabt. Das heißt, eigentlich hätte ich hier schon mal 1,4 Millionen weniger erwartet. Wir haben aber aus diesem Bereich in Anführungszeichen nur 0,5 verloren, also deutlich weniger. Da wird auch kommentiert im Jahresabschluss, dass dagegen gelaufen ist, ein höherer Zuschauerschnitt und aber auch höhere Ticketpreise. Dagegen läuft noch das Thema Spielbetriebskosten extrem hoch. Darunter fällt bei den Spielbetriebskosten auch vor allen Dingen die Miete, ÖPNV, auch Pyrostrafen, An- und Abreise der Mannschaft, Trainingslager. Die sind nochmal höher geworden, um knapp 200.000, aber sehr prominent erwähnt in der Pressemitteilung, weil da wohl erwartet worden ist, dass sie noch weiter runtergehen, weil wir ja ein Spiel weniger haben, das durch die Relegation wegfällt. Aber unterm Strich würde ich sagen, Zuschauer weniger Geld, sehe ich aber sehr positiv. Ich habe noch einen Punkt vergessen, in den Zuschauereinnahmen sind auch drin anteilig die Auswärtsspiele vom DFB-Pokal, das war mir vorher nicht klar. Weiß ich auch nicht, ob das immer offen kommuniziert worden ist, weil letztes Jahr wurde ja sehr stark darauf abgehoben, trotz einem Fortuna-für-alle-Spiel höhere Ticketeinnahmen zu haben. Für mich halt wenig überraschend, weil wir ja das mit der Relegation ausgeglichen haben. Aber da waren auch drin die anteiligen Erlöse aus den DFB-Pokal-Auswärtsspielen, die ja zum Glück zahlreich waren letztes Jahr. Das ist auch weggefallen. Und trotzdem sind die Zuschauereinnahmen nur leicht gesunken. Dann für mich das allergrößte positive Thema ist Werbung und Handel. Wir haben nämlich deutlich höhere Werbeeinnahmen, um 2,4 Millionen. Wir haben aus dem Handel mehr 1,5 Millionen. Dagegen stehen aber immer, das gefällt mir auch nicht perfekt in der Kommunikation, dass wir ja sehr stark immer auf den Umsatz abheben. Wir müssen natürlich auch mal gucken, wie entsprechend sind auch die Kosten gestiegen. Und beim Materialaufwand für Handel müssen wir 0,8 Millionen mehr bezahlen. Die Handelskosten, andere Handelskosten sind gestiegen, 0,2 Millionen. Werbekosten ein bisschen gesunken, Verwaltungskosten ein bisschen gesunken, Verwaltungspersonal. Das alles zusammengerechnet, könnt ihr mir glauben, ist es ungefähr 3,1 Millionen mehr, die wir da erzielt haben. Extrem positiv, ja. Das wieder ins Verhältnis gesetzt zum Eigenkapital, 3,5 Millionen. Also Werbung und Handel mit einer extrem positiven Entwicklung, die sehr erfreulich ist. Vor allen Dingen erleben wir, der größte Faktor hier sind vor allen Dingen die Werbeeinnahmen.
Darin sind aber halt dann auch, also da, wenn man sich überlegt, was für positive Effekte Fortuna für alle ja im Sponsoring bringen soll, das würde man da drin finden. Also ja, die zusätzlichen Sponsoring-Einnahmen.
Ja, absolut. Jan, das ist richtig bemerkt. Und ist auch so kommuniziert in der kommentierten Fassung. Auch wir reden ja viel jetzt über die kommentierte Fassung. Das zeigt, finde ich, auch, wie wichtig das für uns ist, weil wir hier eine neutrale Kommentierung haben, die extern geprüft wird. Da wird auch auf Fortuna für alle abgehoben. Deswegen, das dürfen wir ja nie vergessen, was uns Fortuna für alle gebracht hat. Entsprechend Werbung. Handel könnte man auch argumentieren, denke ich mal, der Markenwert-Image. Nur beim Handel müssen wir immer die entsprechenden Handelskosten, Materialaufwand für Handel daneben legen. Also werden dann jetzt durch den positiven Effekt 1,5 Millionen nach Kosten bleibt eine knappe Million. Immer noch sehr viel Geld für den Verein, keine Frage. Nur würde ich mir freuen, weniger eben über den Umsatz zu sprechen, sondern über den Netto-Effekt. Bleibt aber dabei, sehr positiver Effekt.
Und ich glaube, das ist ja auch ein Posten, den kann man so im Hinterkopf behalten fürs nächste Jahr. Also klar, Werbung, Fortuna für alle, aber diese beim Handel, also wenn man halt regelmäßig E-Mails von der Fortuna bekommt, dann fällt einem ja auf, wie viel mehr Kollektionen, wie viel mehr Merchandise die Fortuna auf den Markt wirft. Das scheint ja Erfolg zu haben, wenn man sich diese Sachen anguckt, die Frage, die sich natürlich dann da stellt, und das ist vielleicht etwas, was man dann auch im nächsten Jahr irgendwie nochmal sehen kann, gibt es da nicht irgendwann eine Decke? Also, wenn man jede zwei Wochen eine neue Kollektion rausschmeißt, irgendwann kaufen die Leute das ja nicht mehr. Vor allem, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, das ist wahrscheinlich auch noch eine Korrelation, die jetzt an der Modebranche jetzt nicht so stark ist, aber bei der Fortuna vermutlich schwer zu sagen, was dann am Ende irgendwie gutes Marketing ist, halt nicht zu trennen von einer sportlich erfolgreichen Mannschaft.
Das ist eine faire Einschätzung aus meiner Sicht, ohne mich auszukennen in Richtung Marketing. Was mir nur in dem Zusammenhang noch aufgefallen ist, wir haben die Vorräte fast verdoppelt oder sogar mehr als verdoppelt. Die waren vorher, meine ich, ein bisschen über 1 Million und wir haben auf diese Vorräte nochmal 1,3 Millionen draufgepackt, sind jetzt bei 2,4 Millionen in Summe. Das heißt, also wir sind schon gut ausgestattet gewesen, dann Ende Juni 2025 und sehr optimistisch, noch mehr zu verkaufen. Das ist jetzt erstmal nicht eingeflossen in den Gewinn in keiner Form. Nur hoffentlich kriegen wir das Ganze dann auch wieder, wie jetzt schon der Trend war, trotz sportlicher Entwicklung entsprechend abgesetzt. Das hoffen wir natürlich alle.
Also man sieht quasi schon, was die eingekauft haben, um uns das jetzt über den Winter abzuverkaufen, könnte man sagen, ja.
Ja.
Okay. Ja, ist natürlich das dann nochmal extra schlecht, gerade wenn es um die neuen Hoodies und so weiter geht, wenn man halt das Top-Testimonial, um diese Sachen an den Mann zu bringen, vor einem Monat freigestellt hat und durch wahrscheinlich ein nicht so gutes Testimonial ersetzt hat.
Also ich kann sagen, ich habe unbeachtet der sportlichen Situation weitergekauft. Ich hoffe, das machen viele. Das führt auch nur zum Verlust, wenn wir unter Einkaufspreis verkaufen. Deswegen halte ich das für eher ein kleines bis keines Risiko.
Aber trotzdem, also ob da noch weitere Steigerungen möglich sind, ist, glaube ich, das ist etwas, was man sicherlich im Blick halten muss. Nun kommen wir ja jetzt schon zu den interessanteren Faktoren, da geht es um die Mannschaft. Also was kann man dazu sagen, zu Gehaltsstruktur, zu der, da wie die Fortuna sich aufgestellt hat vom im letzten Geschäftsjahr?
Ja, wir haben erstmal auf dem ersten Blick eine positive Entwicklung. Ihr wisst von den letzten Malen, dass ich immer sage, wir müssen auf die Personalkosten aufpassen, weil die eben jedes Jahr kommen und nicht so sehr getrieben sind vom sportlichen Erfolg. Aber dieses Jahr oder diesen Abschluss sind die getrieben vom sportlichen Erfolg. Das ist auch so kommentiert, weniger Prämien. Und die Laien, Device und Klaus haben dazu geführt, dass wir da Kostensenkungen hatten von 2,3 Millionen. Andere Fußballmannschaften sind gestiegen und Verwaltung gesunken. Das netto ungefähr bei einer Null. Was aber ein genereller Trend ist. Jetzt natürlich auch dadurch, dass wir ja nicht die Prämien aus dem DFB-Pokal hatten. Wahrscheinlich sind es auch Punktprämien. Wir haben eine Verstärkung dieses Trends, den wir beobachten, seit wir die Zahlen haben. 2018 haben wir das erste Mal die Zahlen der DFL und das sind auch die ersten Zahlen, die ich von der Fortuna habe. Da haben wir 74% des kompletten Personalaufwands, damals waren es 18 Millionen, 74% haben wir in die erste Mannschaft investiert. Jetzt sind wir bei 27 Millionen in Summe, aber in Anführungszeichen nur noch 54% gehen in die erste Mannschaft. Das sind 14,7 Millionen. Also wir haben eine deutliche Verschiebung in Richtung andere Fußballmannschaften, aber vor allen Dingen der Verwaltung. Also die Verwaltung nochmal 2018, da waren wir bei 2,8 Millionen und jetzt 2025 sind wir bei 8,2 Millionen. Das ist ein bisschen geringer gewesen als im Vorjahr, 100.000 ungefähr. Das wird kommentiert mit, dass Stellen nicht besetzt worden sind. Vielleicht sind es auch Prämien für den Vorstand. Aber es ist das erste Mal so, dass 30% des Personalaufwands in die Verwaltung gehen. Und das waren 2018 noch 16 und 2019 noch 15 und 2020 waren es 16, bevor dann ab 2021 dieser starke Anstieg ging, dass immer mehr Personalaufwand entsprechend in die Verwaltung ging.
Das heißt also quasi, das sind alle Mitarbeiterinnen von Klaus Allofs und Jobst Oben bis hin zu Leuten, die einfache Tätigkeiten in der Verwaltung nachgehen.
Das ist meine Einschätzung, ohne es jetzt zu 100% bestätigen zu können. Aber es ist extrem wahrscheinlich.
Ja. Und es ist natürlich auch die Zeit, wo die Eigenvermarktung der Fortuna einschlägt. Also das war ja auch klar ein Stück weit, dass die Fortuna mehr Personal braucht, weil sie selber macht das Marketing. Kann man trotzdem irgendwie einschätzen, wie das so im Vergleich ist? Oder ist es halt einfach bei Vereinen, die sich selbst vermarkten, also wie viel zu hoch ist es? Also ist es jetzt eine normale Entwicklung oder kann man da irgendwie was festmachen, wo man sich sagt, das ist schon eher ungewöhnlicher, hoch oder niedrig oder so?
Ja, das ist eine sehr faire Einordnung von dir. Es ist aber so, also mit der Eigenvermarktung, das ist fair, da braucht man mehr Mitarbeiter für. Aber wir hatten ja auch von 2023 auf 2024 eine Erhöhung von 7 Millionen auf 8,3 Millionen, wo ja nichts in der, das war wahrscheinlich Fortuna für alle, ohne es jetzt zu wissen, also dass man da nochmal mehr Mitarbeiter gebraucht hat. Also es ist nicht nur die Eigenvermarktung, dieser Trend ist konstant. Und wenn ich das jetzt vergleiche, falls sich Leute erinnern, als wir mal besprochen haben, die DFL-Zahlen, die werden ja da in diesem Detaillevel geclustert. Also ich weiß nicht, welche Vereine dahinter stecken, aber wenn man es vergleicht mit den Top 6 der DFL-Zahlen, also allen Mannschaften der ersten, zweiten Liga, hier die Top 6 der zweiten Bundesliga nach Personalaufwand, also die teuersten nach Personalaufwand, die Top 6, da gehen 11% in die Verwaltung vom Umsatz und bei uns sind es 14%. Und wenn ich den Durchschnitt nehme der zweiten Bundesliga, sind es genau die gleichen Zahlen. Also bei uns 14% und auch im Durchschnitt sind es 11. Also man kann sagen, dass bei uns deutlich mehr des Umsatzes in der Verwaltung geht. Und ich möchte noch ein zweites großes Kostenthema aufmachen. Das sind die Spielbetriebskosten, eben auch diesmal prominent genannt in der Pressemitteilung, obwohl die sich kaum erhöht haben, also knapp 200.000. Da wird über öffentlicher Nahverkehr unter anderem gesprochen und Strafen. Da ist das Bild noch extremer, weil 31% des Umsatzes von uns in die Spielbetriebskosten geht und bei den Top 6 nur 23%. Jetzt beim Durchschnitt, da sieht man auch, dass die Top-Mannschaften, die Top 6 eben auch meistens eigene Stadien haben. Bei uns, wie gesagt, 31% und beim Durchschnitt der zweiten Bundesliga 27%. Das sind die zwei Top-Themen aus meiner Sicht, wenn wir jetzt uns die Pressemitteilung angucken und sagen, wir müssen Kosten senken.
Verwaltungskosten und Spielbetriebskosten.
Ja.
Ja, wir können ja auf jeden Fall trotzdem schon sehen, dass dann ja wahrscheinlich aus diesem Jahr wieder sehr hohe Transferablösesummen in die Bilanz mit reinkommen werden, die das ja zumindest, was es so an Verlusten gibt, was es an hohen Aufwendungen gibt, wieder so ein bisschen auffedern werden können. Man liest jetzt aber trotzdem, dass die Fortuna anscheinend nicht mit einem allzu hohen Gewinn rechnet, wenn wir auf den Ausblick schauen. Womit wäre das denn zu erklären? Also heißt das wirklich, dass die finanzielle Lage nicht allzu gut ist?
Ja, das ist aus meiner Sicht überraschend, weil wenn ich jetzt mir alle Effekte angucke und wir werden ja in der kommenden Geschäftsperiode werden wir den Verkauf Johannesson und Siebert, Vermeer und Nimic haben. Da kommen wir, wenn ich jetzt den Pressemitteilungen oder den Presseberichten vielmehr angucke, kommen wir auf über 11 Millionen. Das heißt, wir werden das absolut erfolgreichste Transferjahr aller Zeiten von Fortuna haben und nochmal 5 Millionen mehr, als wir schon in dieser Geschäftsperiode Juni 24 bis Juni 25 hatten. Und dann wird aber im Ausblick, die sehen wir auch wiederum nur in der kommentierten Fassung, der wahrscheinlich Anfang November kam, dass Fortuna plant mit einem ausgeglichenen bis positiven Ergebnis. Das kann auch sehr konservativ sein, also es wird ja zumindest auch vom ausgeglichenen bis positiven Ergebnis gesprochen, aber unser absoluter Anspruch sollte sein, aus diesem Rekordjahr einen deutlichen Gewinn zu erzielen, höher jetzt als die 2 Millionen. Wir haben ja auch nicht diese 1,3 Millionen negativen Corona-Effekt. Da ist jetzt alles beseitigt. Alles, was da kommt, ist noch zusätzlicher Gewinn. Den kann man natürlich nicht einplanen, weil es noch recht unklar ist. Wir haben natürlich das weitere Fortuna für alle Spiel. Aber wir haben auch negative weitere negative Effekte, nicht nur Fortuna für alle. Wir haben ja vermutlich eine Abfindung für Daniel Thun. Und wir haben ja diesmal ordentlich Ablösen bezahlt für Fortuna-Verhältnisse. Die werden über die Vertragslaufzeit abgeschrieben. Und die Rheinische Post hat davon berichtet, dass auch die Spielergehälter steigen. Da war, glaube ich, die Ausgangsbasis im Artikel nicht sauber. Die haben gesagt, die werden um 2 Millionen steigen auf 18 Millionen. Nehme ich aber die Zahlen aus dem Abschluss, wären das plus 3,3 Millionen. Also wenn ich an diese 18 Millionen glaube, also je nachdem, welche Zahl da stimmt, haben wir eine Erhöhung von 2 bis 3 Millionen.
Und man darf nicht vergessen, dass die Prämienauszahlungen signifikant sinken werden in dieser Zeit. Was natürlich aber auch mit wirtschaftlichen Risiken einhergeht, auf die wir vielleicht, ich weiß nicht, ob wir darüber reden wollen. Aber genau, das spielt sicherlich dann auch damit rein. Aber was wollte ich jetzt noch mal sagen? Ja, Ausblick. Vielleicht
Ja, sollen
können
wir
wir
uns das
da halt auch.
Riesenthema Fortuna für
Ja.
alle mal noch vornehmen?
Ja,
Oder wolltest du jetzt
gerne.
auf was anderes noch hinaus? Dann
Nee, 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 genau,
lass uns
das
doch gerne
wäre
zu
jetzt noch.
Fortuna für alle übergehen, weil das ist ja, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den wir sprechen müssen. In diesem Jahr hat Fortuna dann ja ein Spiel mehr mit reingenommen als die letzten Jahre, hat dann also 5 Spiele insgesamt. Da wäre irgendwie die erste Frage, was genau bedeutet dieses eine zusätzliche Spiel wirtschaftlich für die Fortuna? Und ja, und halt eben natürlich die Hauptfrage, wie tragfähig ist dieses Konzept überhaupt wirklich noch, wenn wir uns dann ja jetzt eben auch anschauen, dass man ja wahrscheinlich mit Bedacht dieses Jahr dann eben 5 Gegner genommen hat, die bei ja wirklich bei allem Respekt, aber halt eben nicht zur allerobersten Gilde halt eben in der Liga gehören.
Das ist auch meine Wahrnehmung, dass diesmal weniger attraktive Mannschaften ausgewählt worden sind. Das könnte darauf hindeuten, dass es schon schwieriger ist, dieses weitere Freispiel dazuzunehmen. Ich habe auch eine Berichterstattung von der Bild-Zeitung gefunden vom 9.9., wo auch der CEO Jobst zitiert wird. Also deswegen könnte ich mir vorstellen, dass hinter dem Bericht viel ist, wo erwähnt wird, dass dieses Konzept alle Heimspiele kostenlos vielleicht ein Ziel ist, was nochmal revidiert wird und das auch passen würde mit den Fanreaktionen. Meine Wahrnehmung ist, dass das erstmal eine geniale Marketingidee war. Das sehen wir jetzt vielleicht auch an den Werbegeldern, an dem Handel. Das sehen wir, denke ich, auch in der Wahrnehmung in der Stadt. Das ist meine subjektive Wahrnehmung zumindest. Wir haben weitere Sponsoren. Das ist auch ein objektiver Fakt. Also es war, denke ich, erstmal im ersten Schritt eine geniale Idee. Der ursprüngliche Plan war, dass die Sponsoren 9 Millionen bringen für Zuschauereinnahmen, die ausfallen. Das waren damals, hatte ich auf basierend von alten Abschlüssen gerechnet, dass wir mit Zuschauern nur 12 Millionen erzielen jetzt in der zweiten Bundesliga. Aber vielleicht auch wegen Fortuna für alle, unter anderem, aber auch müssen wir fairerweise wegen höheren Ticketpreisen, sind wir jetzt trotz 4 Fortuna vor allen Spielen immer noch bei 15 Millionen. Das ist eine sehr positive Entwicklung bei den Zuschauereinnahmen. Nur müssen wir, denke ich, ehrlich sein, dass es extrem unrealistisch ist, auf diese 15 Millionen zu verzichten. Also wir haben, der Wert des Vereins buchhalterisch ist 3,5 Millionen. Da können wir im keinem Jahr auf 15 Millionen verzichten. Auch nicht annähernd, würde ich sagen, auf eine weitere Million, also ein weiteres Spiel kostet ja ungefähr 700.000, würde ich behaupten, das geht nicht mehr lange gut, weil wie häufig wollen wir noch diese, oder wie häufig können wir diese erfolgreichen Transferüberschüsse erreichen, die ja exorbitant hoch sind. Das habe ich mir auch nochmal angeguckt. Die sind bei den Top 6 oder im Durchschnitt sind die Überschüsse im Schnitt bei einer Million oder 0,7 Millionen, jeweils im Vergleich, Liga-Vergleich. Wir waren, wie gesagt, also wir werden im nächsten Jahr noch deutlich höher sein, also bei über 11, aber wir waren jetzt auch bei 6,4. Also wir in Anführungszeichen sind da schon deutlich über dem Schnitt. Und wie lange werden wir das schaffen, diese Transferüberschüsse zu halten? Und da finde ich es gut, dass diese Spekulation in den Medien auftaucht, weil vermutlich ist das jetzt nicht ohne Fundament, dass da nicht auch sowas mal im Verein diskutiert wird. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn das aktiv diskutiert wird, wie können wir dieses Konzept, das sollte nach meiner Einschätzung nicht komplett abgeräumt werden, sondern adjustiert werden, weil es uns entsprechend wahrscheinlich einen Marketingschaden gibt. Aber ich glaube, dass wir jedes Jahr ein weiteres Freispiel bekommen. Das ist wirtschaftlich nicht tragfähig. Wir sind ja heute schon nicht tragfähig über einen Transferüberschuss zwischen 4 und 5 Millionen, den ich für immer noch exorbitant hoch für die zweite Liga halte. Und meine starke Überzeugung ist, dass wir dieses Delta nicht weiter erhöhen können.
Also man muss ja auch nochmal daran erinnern, das, was die Transfere über Überschüsse, die Brücke, die sie schlagen müssen, ist von -3 auf 0. Ne? Also 3 Millionen ist quasi das, was man mehr braucht, um aus dem Regelbetrieb irgendwie noch ein Plus rauszuholen.
Das ist richtig. Ich will nur einfügen, dass wir im Moment relativ hohe TV-Einnahmen haben. Das ist ja auch immer die Zusammensetzung der Liga. Da erwarte ich auch, dass wir noch mal mehr bekommen jetzt im kommenden Jahr, weil ja Köln raus ist, weil Hamburg raus ist, die da gut platziert waren. Nur, deswegen sage ich 4 bis 5, weil auch das ist ja nicht leider für immer ein Fakt, dass wir da sehr gut bei der TV-Tabelle abschneiden. Und die Werbe- und Handelseinnahmen haben wir gerade besprochen. Das war auch sehr erfolgreich. Das ist eine tolle Leistung, die ich nicht schmälern möchte. Ich will nur einordnen, ich würde nicht damit planen, dass wir dieses Niveau jedes Jahr erreichen.
Ja, vor allem, wenn man eben auch den Bezug zur sportlichen Situation jetzt mal herstellt, ne? Also gehört jetzt natürlich eigentlich hier nicht wirklich so richtig rein, aber ich glaube, man denkt das natürlich im Hintergrund schon auch immer so ein bisschen mit und sieht dann, ja gut, wahrscheinlich werden in Zukunft halt die Zuschauereinnahmen zurückgehen, die Möglichkeit, Spieler zu verkaufen, gerade zu diesen hohen Preisen wird abnehmen. Also im Augenblick, wenn wir auf die sportliche Situation schauen, wird es ja schon schwer, sich vorzustellen, wie wir das quasi für den nicht für den nächsten, aber eben für den übernächsten Abschluss generieren wollen, eben diese hohen Ablösesummen und wir hatten das eben auch schon beim Handel halt eben angesprochen, ne? Wenn man halt eben nicht so viele die Lagerverkäufe nicht rausbekommt, da nicht so, einfach nicht mehr so ein großes Interesse besteht, dann werden halt überall eben die Kosten zurückgehen und bei den TV-Geldern natürlich dann nicht beim nächsten Abschluss, aber halt eben beim übernächsten Abschluss auch, und das ist wahrscheinlich der Abschluss, der uns Fortuna-Fans am allermeisten Sorgen bereiten sollte.
Ja, da stimme ich dir extrem zu. Das ist genau dieses Worst-Case-Szenario, was wir häufiger angesprochen haben, was wir uns alle nicht wünschen, wo wir echt, würde ich sogar sagen, als jemand, der eher vorsichtig ist, vorher ins Risiko gehen sollten im Winter. Weil ich hatte mir jetzt mal angeguckt, Personalaufwände von Vereinen, die aufgestiegen sind, von der dritten in die zweite Liga. Wir kriegen ja nicht die DFL-Zahlen für die dritte Liga, weil es nicht zur DFL gehört. Aber da sind die absoluten Traditionen, Großvereine hatten Personalaufwand in Summe, also inklusive Verwaltung, andere Fußballmannschaften von 12 Millionen. Also es waren so Mannschaften wie Dynamo Dresden oder Arminia Bielefeld. Wenn wir uns dann aber angucken, kleinere Vereine wie Preußen Münster, also im Verhältnis, ne? Also ich sage jetzt nichts über die Wertigkeit der Vereine, dann waren das Personalaufwände in Summe von 3,5 Millionen. Das heißt, nochmal deutlich kleiner. Und ich meine, Elversberg wäre auch um die 6, 7 Millionen. Wir sind jetzt beim Personalaufwand inklusive Verwaltung, erste Mannschaft, andere Fußballmannschaften bei 27 Millionen. Und ich befürchte leider, dass es nicht tragfähig ist, in der dritten Liga deutlich von diesen hohen 12 Millionen für dritte Liga-Verhältnisse abzuweichen. Und von diesen 27 Millionen gehen ja schon 8 Millionen in die Verwaltung. Da kenne ich auch die Vertragsstruktur natürlich nicht. Bei der ersten Mannschaft kann ich mir gut vorstellen, dass die Vereine nicht gültig sind für die dritte Liga. Ich gönne natürlich auch mit Herzen jeden Mitarbeiter bei Fortuna. Die ich kenne, sind ja auch extrem nett. Denke einmal an den Fanshop, ihren Job, ihre Gehaltshöhe. Nur da kommt auf uns, glaube ich, etwas extrem Großes zu, das man nicht unterschätzen sollte. Es ist kein Abstieg von der ersten in die zweite Liga, den man schon abfedern kann, sondern das ist eine andere Welt in der dritten Liga. Also wir können uns dann objektiv nicht leisten, 8 Millionen in der Verwaltung. Ich habe jetzt keine Lösung dafür. Ich will nur sagen, dass das ein extremer Umschwung ist in der dritten Liga. Was ich dazu auch erwähnen möchte, ist, das ist ja jetzt, das stand auch in der Rheinischen Post, dass es jetzt diese Mietverpflichtung gibt, wo man einen Mietvertrag für die Verwaltungsmitarbeiter abgeschlossen hat von 10 Millionen, der wohl eine Viertelmillion pro Jahr kostet. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass dieser Mietvertrag über 10 Jahre auch gilt, wenn wir in die dritte Liga absteigen. Ich weiß es nicht, aber ich denke, es wäre eher untypisch, wenn er Also ich kann es natürlich nicht von meinen persönlichen Mietverträgen von Erfolg abhängig zu machen. Wenn das gemacht worden ist, dann war das eine tolle Leistung vom Verhandlungsteam. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass der weiter gilt. Nur sind das genau diese Gefahren, die du eingehst mit konstanten Kosten in der Verwaltung, jetzt auch von solchen Mietverträgen, die dann beim großen Misserfolg, den wir uns alle nicht wünschen, die du dann nur noch mit großem Schmerz irgendwie verringern kannst.
Es ist natürlich eine Binsenweisheit, dass der sportliche Erfolg, dass sich massiv auf die finanziellen Sachen auswirkt. Aber wir kamen ja auch bei Fortuna für alle, auch der Fortuna für alle als Marketingkonzept, als Verkaufsstrategie, war eigentlich auf oben zweite Liga, am besten erste Liga ausgerichtet. Ich glaube, dass das Spiel gegen Magdeburg da schon ein Fingerzeig wird. Also wenn die da sehr viele leere Ränge sind oder sich die Magdeburger auch nicht eindecken können, dann lässt sich das nicht mehr so ganz gut verkaufen. Und unabhängig davon, ob der Vater von Fortuna für alle, der dann halt bei Stuttgart als Marketing-Mensch noch gehandelt wird, auch das ist ja etwas, was neben so sportlichen Entwicklungen die Tragfähigkeit auch von Fortuna für alle, ne, und im Gesamtkonstrukt des Finanziellen, was du uns hier erarbeitet hast, natürlich auch nochmal mit größeren Fragezeichen versetzt. Und dass der Abstieg dann in die dritte Liga ein finanzieller Super-GAU wäre. Darüber können wir uns unterhalten, wenn es soweit ist. Aber das hast du ja hier auch jetzt schon deutlich gemacht.
Ja. Ja, ich möchte auch noch einen Aspekt bitte hinzufügen zu Fortuna für alle. Da war ja auch die Idee, sich unabhängiger zu machen von den volatilen Zuschauereinnahmen und dann dieses Fixgeld von Sponsoren zu bekommen. Diesen Gedanken kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Wir haben ja jetzt gezeigt im Positiven, wie es volatil nach oben gehen kann. Auf der anderen Seite, dadurch, dass jetzt nicht alle sehr großen Sponsoren gekommen sind, die man mal im Kopf hatte, sind wir ja auch plötzlich abhängig von der Tagebung. Da kenne ich die vertraglichen Konstellationen natürlich nicht, die aber 2 Millionen laut Rheinischer Post bezahlen. Wenn die mal ausfallen, diese 2 Millionen, das würde natürlich auch unfassbar wehtun. Da stand in dem gleichen Rheinische Post-Artikel, Henkel hat dafür in Anführungszeichen nur 1 Million bezahlt. Ich hoffe, dass die Tagebank mindestens 2 Millionen weiterhin bezahlen möchte und dass das nicht auch abhängig ist, dass wir jedes Jahr ein Freispiel haben. Ich kann natürlich da diese ganzen vertraglichen Konstrukte nicht. Aber ich befürchte, und das hatte ich ehrlicherweise damals auch nicht auf dem Schirm, dass wir uns tatsächlich von diesen Sponsoren sehr abhängig gemacht haben. Und vorher waren wir abhängig von den Zuschauereinnahmen, das stimmt natürlich, aber das war immer noch in unserer Hand, ne? Und wir kennen die Fortuna-Fans, die auch beim schlimmsten sportlichen Abschneiden noch in Stadion kommen. Deswegen nochmal gesagt, ich kenne die vertraglichen Konstellationen bei Fortuna für alle nicht. Ich hoffe, dass man im schlimmsten Fall da eben auch austreten kann.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, das hatten wir so am Rande, als Fortuna für alle bekannt gegeben worden, schon auch im Hinterkopf, dass natürlich die Macht der Kunden, der Fans schwindet und eben der Einfluss der Sponsoren. Ich glaube, das ist auch etwas, das gut, dass du es hier nochmal erwähnst, was die Mitglieder sehr stark im Hinterkopf haben sollten, weil ich glaube, deren Einfluss von Targobank, das wird man nicht irgendwie auf Mitgliederversammlung oder wenn die Journalisten nicht gut arbeiten, auch nicht unbedingt in der Presse lesen, sondern das läuft dann halt irgendwie im Büro von Jobst ein und das bekommt man gar nicht so mit. Aber dass wir uns hier von einigen wenigen großen Firmen mit eigenen Interessen auch abhängig machen über Fortuna für alle, ist sicherlich ein Problem oder etwas, das man auf jeden Fall im Hinterkopf haben sollte. Weil warum sollte die Targobank, aus Sicht der Targobank, gibt man halt unverhältnismäßig viel Geld aus für die Fortuna, was sie aktuell nicht in der sportlichen und auch vielleicht auch im Vermarktungsgegenwert liefert. Da kann man ja auch fragen, ob dann nicht irgendwie Ansprüche auf andere Einflussmöglichkeiten auch geweckt werden. Ja, dass man sagt, okay, wir kriegen halt nicht das Marketing oder das Vermarktungs-Standing, das wir uns haben wollen, dann wollen wir aber anderweitig Und aus der Logik der Handelnden bei der Targobank ist das sicherlich auch nachvollziehbar. Wenn man so viel Geld zahlt, dann will man dafür auch etwas bekommen und vielleicht auch ein bisschen Mitspracherecht haben, was nicht immer Interesse der demokratisch organisierten Mitgliedschaft und des e.V.s sind oder sein müssen.
Ja, würde ich dir komplett zustimmen. Würde ich dir auch komplett zustimmen und und ich glaube, dann müssen wir wahrscheinlich auch einfach konstatieren, für Fortuna, für alle sieht es nicht allzu gut aus, aber es ist ja auch einfach gerade überhaupt nicht denkbar, dass man da jetzt irgendwie das Ende ausruft. Von daher wäre ja, glaube ich, jetzt einfach für uns die logische Frage, wenn wir jetzt eben hier die Zahlen auf dem Tisch haben, was machen wir damit? Was machen wir eben auch konstruktiv irgendwie mit diesen Zahlen? Können wir das irgendwie, können wir da irgendwie einen positiven Einfluss ausüben, jetzt vielleicht sogar schon am Sonntag in der Jahreshauptversammlung? Gibt es vielleicht irgendwie eine neue Vision? Was können wir quasi tun, um dafür zu sorgen, dass es der Fortuna besser geht?
Ja, was ich mir grundsätzlich wünschen würde, es ist mein persönlicher Wunsch als Mitglied, aber auch vor allen Dingen als großer Fortuna-Fan, ich würde mir wünschen, dass langfristige Entscheidungen des Vorstands, also wie ein Mietvertrag, auch wenn es in Anführungszeichen nur eine Viertelmillion ist, aber wir haben gerade auch diskutiert, eine Viertelmillion ist Fortuna, für mich natürlich persönlich, aber auch für Fortuna mittlerweile ein hoher Betrag, über 10 Jahre oder vor allen Dingen der Köln-Deal 14 Jahre, da würde ich mir wünschen, dass solche großen Entscheidungen, die ja möglicherweise schon den nächsten Vorstand, falls es irgendwann mal einen Wechsel geben sollte, betreffen, dass sie in irgendeiner Form nochmal verifiziert werden durch ein Gremium, also zum Beispiel durch die Mitgliederversammlung. Das wäre mein grundsätzlicher Wunsch. Aber das hatte ich ja auch beim letzten Mal mit euch diskutiert. Ich würde mir wünschen, damit wir solche Entwicklungen auf Augenhöhe kommunizieren können und diskutieren, debattieren können, dass wir effizienter sind in der Kommunikation. Das haben wir gerade mit der Abfolge besprochen, die ja so war wie im letzten Jahr. Aber das meine ich auch mit, wenn gesagt wird, Herr Hoeneß, wir haben jetzt ein Eigenkapital, wir haben jetzt ein Festgeldkonto, Entschuldigung. Wenn gesagt wird, die Ticketeinnahmen sind gestiegen, trotz eines weiteren Fortuna für alle Spiel, was erstmal rechnerisch korrekt ist, aber aus meiner Sicht im Graubereich, wie man kommunizieren sollte. Ich glaube nämlich, wenn wir so transparent kommunizieren, dann kann auch jeder seine Ideen einbringen. Und die meisten Mitglieder, vermutlich sogar alle, wollen ja das Beste für Fortuna. Und da hat vielleicht jeder eine Idee. Jeder hat auch erstmal eine Meinung. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das anstrengend ist für den Vorstand, wenn man noch transparenter kommuniziert. Aber das würde ich mir sehr wünschen, dass wir da besser werden bei der Kommunikation. Und ansonsten, wenn es um finanzielle Themen gibt, da würde ich mir eine finanzielle Vision wünschen. Also wie schaffen wir es von diesem systematischen Defizit, ob es 3 Millionen, 4 oder 5 sind, wie kommen wir da davon runter? Also ich würde sagen, wir bleiben immer noch abhängig von 4 bis 5 Millionen Transferüberschuss in einem durchschnittlichen Jahr. Wie schaffen wir es, das auf mindestens 0, eher sogar einen positiven Betrag, also quasi einen Puffer zu erwirtschaften, auch in der zweiten Bundesliga? Und da können wir uns aus meiner Sicht Anlegungen nehmen an St. Pauli oder Freiburg. Freiburg natürlich als ultimativ Top-Beispiel, aber auch Heidenheim ist ein e.V. Also es gibt bei den eingetragenen Vereinen, gibt es ja leider nicht mehr, aus meiner Sicht leider nicht mehr so viele, gibt es negativ wie positiv Beispiele. Also ich bin mir sehr sicher, dass es nichts mit der Rechtsform zu tun hat, ob man gut mit dem Geld umgeht. Und da wünsche ich mir, dass wir irgendwie so eine Art 3-Jahresplan, 5-Jahresplan haben. Das wollen wir ändern. Kostensenkungen in der Verwaltung. So können wir die Spieltagskosten senken. Da gibt es ja sehr viele Anknüpfungspunkte. Und das wird ja mindestens nach meiner Einschätzung nicht kommuniziert. Und ganz großer Block bleibt natürlich Fortuna für alle. Wie können wir dieses Konzept, was, da bleibe ich dabei, absolute Geniestreich war als Marketing-Idee. Wie können wir das noch weiterentwickeln, dass es auch wirtschaftlich tragfähig ist? Das ist nämlich meine Einschätzung, dass es nicht wirtschaftlich tragfähig ist.
Ja, ich glaube, wir brauchen da jetzt auch, also ich finde das ein schönen Abschluss von dir, David. Wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich sagen, vielen Dank dir, David. Oder möchtest du noch was sagen? Also möchtest du noch, nachdem du das Wort zum Sonntag quasi schon gesprochen hast, möchten wir dir natürlich nicht die Gelegenheit geben, doch noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt.
Erstmal, also es kommt wirklich vom Herzen, danke für euer Interesse und Interesse von allen Zuhörern. Und ich würde mich wirklich freuen, das hat auch in den vergangenen Jahren sehr gut geklappt, wenn Leute einfach Fragen stellen. Und wir sollten auf gar keinen Fall das Gefühl haben, dass man etwas nicht so gut versteht, weil man vielleicht nicht in der Finanzbranche arbeitet oder sich unsicher ist. Vielleicht ist das gar keine so intelligente Frage. Wir haben ja wirklich ganz viele Beispiele von Leuten, auch im letzten Mal. Also das meine ich wertschätzend. Ich glaube, der Tim hat gefragt, hey David, du hast doch das Relegationsspiel vergessen, was ja im kommenden Jahr nicht dabei ist. Da musst du nochmal 700.000 abziehen im Ausblick. Das hatte ich vergessen. Da merkt man ja, ich glaube, dass er keinen finanziellen Hintergrund hat, aber da hat jeder das Recht, seine Meinung zu sagen, und jeder kann auch einen Fehler finden oder eine gute Idee haben. Das ist alles nicht so kompliziert, dass das keiner verstehen kann. Das ist auch, glaube ich, von dieser Kommunikation getrieben. Also wenn man mit finanziellen Fachbegriffen operiert, die hat vielleicht der eine oder andere nicht im Kopf. Aber man kann es ganz sicher alles auf eine Ebene runterbrechen, dass es für jeden verständlich ist. Und das würde ich mir eben wünschen, dass Leute, die Stand heute vielleicht denken, ah, ich kenne mich nicht gut genug aus, würde ich motivieren, wenn ihr ein Fortuna-Herz habt und euch das interessiert, ihr stellt alle Fragen, lasst euch da nicht verunsichern. Da hat jede Frage eine Berechtigung, die zum Wohle der Fortuna ist. Und das würde ich gerne allen mitgeben, also da die Angst abzubauen, falls diese vorhanden ist. Und ich würde mich immer freuen über alle Fragen. Ich mache auch Fehler und mache Fehleinschätzungen. Aber ich würde mich da immer bemühen, das möglichst verständlich in einfacher Frage zu beantworten. Und sonst braucht es vielleicht 2, 3 Anläufe. Aber wir sollten unter Mitgliedern, finde ich, respektvoll und auf Augenhöhe kommunizieren. Im besten Fall auch mit den Vorständen.
Ja, 100% Zustimmung.
Wunderbar. Na, und wie spannend so Bilanzen und Finanzen sein können, das sieht man auch daran, dass ich heute vergessen habe, die Serie A anzumachen. Ich weiß gar nicht, wer Montagabend das spielt. Normalerweise schaue ich ja immer, während wir aufnehmen, noch, also ich schaue es nicht aktiv, aber es läuft bei mir im Raum. Das habe ich jetzt vergessen, weil ich eben mich so in diesen ja so zentralen und wichtigen und ein wichtiger Baustein für alles, was die Fortuna in den nächsten Jahren irgendwie erreichen will oder erreichen muss. Eben darum hat es gegangen. Ohne das Geld geht's wohl nicht. Und wieder einmal danke dir, David, dafür, dass du uns das eben in den verständlichen Worten, die du immer so treffend findest, erklärt hast. Und ich hoffe, dass sich eben unsere Hörerinnen und Hörer auch melden, wenn sie Fragen haben, wenn etwas unklar geblieben ist, und sich beteiligen, auch am kommenden Sonntag vielleicht auf der Mitgliederversammlung, auf der Jahreshauptversammlung. Und vielen Dank dir, David. Und ja, wir werden irgendwann nochmal die Besprechung dieses Spiels am Sonntag nachholen. Aber jetzt schieben wir erstmal diese Finanzfolge ein.
Ja. Alles klar, ja. Vielen Dank dir, David. Wirklich. Hoffen wir, dass wir, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen, vielleicht dann eben auch einen etwas positiveren Ausblick dadurch haben, dass es eben auch sportlich besser läuft.
Immer die Gewissheit, über Köln können wir immer reden. Ja, das ist doch auch schön. Also in diesem Sinne, allen eine gute Woche und ciao.
Macht's gut. Danke. Tschüss.